Wir sind in Markus 16 heute Morgen. Wer von euch hat das Abi gemacht? Lass mal sehen, ein Abi, Abitur. Und wer hat eine Lehre abgeschlossen? Wer hat eine Abschlussprüfung mal machen müssen? Oder wer hat studiert und da die letzte Prüfung machen müssen? Erinnert ihr euch noch dran, wie das war? Wo ihr jahrelang gelernt habt und geübt habt und dann seid ihr dieser Abschlussprüfung, diesem Abi, diesem Meisterstück, was du schaffen musstest, bist dem entgegengefiebert und dann hast du es geschafft und dann kommt so dieser letzte Akt, die Sponsion, wo dir dann deine Urkunde überreicht wird oder Abi-Verleihung, Gesellenbrief, keine Ahnung, wie heißt das? Wie sagt man dazu? Gesellenbriefüberreichung. Ihr wisst doch, worum es geht. Du kriegst diesen Wisch, der so wichtig ist bei uns in Deutschland. Und dann bist du bevollmächtigt, deinen Beruf auszuüben. Und dann wirst du ausgesandt, dann wirst du auf die Menschheit losgelassen. Oder denk an einen Soldaten, der seine Ausbildung macht, der im Trainingscamp ist und dann hat er sein Training abgeschlossen und dann bekommt er den Abmarschbefehl, wohin es geht. Das ist ein großer Moment. Und die Jünger, die hatten hier ihren Marschbefehl bekommen und mit den Jüngern natürlich auch wir, weil wir sind alle Jünger. 3 Jahre lang waren die Jünger mit Jesus unterwegs und Jesus hat sie angelernt. Jünger sein heißt nichts anderes als Lehrling sein. Jesus war noch lange nicht fertig mit den Jungs. Denkt nicht, dass die fertig waren, dass sie wirklich bereit waren für diesen Marschbefehl. Wir sind es auch nicht, aber Jesus sendet uns trotzdem, weil er mit uns ist und er weiter an uns arbeitet. Jesus hatte seine Mission erfüllt. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, hat uns von unserer Schuld befreit, die uns von Gott trennt. Und er ist auferstanden und dann ist er seinen Jüngern, seinen Lehrlingen erschienen. Und jetzt sendet er sie aus. Großer Moment in ihrem Leben. Lass uns die Verse 15 bis 20 lesen, das sind unsere heutigen Verse. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ganze Schöpfung meint alle Menschen. Er meint hier nicht, dass wir zu Bäumen oder zu Steinen gehen sollen und die anpredigen sollen. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden? Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Das ist der Marschbefehl hier. In Vers 15. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Wir wollen uns 3 Dinge ansehen. Das ist das Erste. Das Erste, was wir uns ansehen wollen heute, ist unser Marschbefehl, was wir tun sollen. Das Zweite, was wir uns ansehen werden, ist die Zurüstung, die wir bekommen haben für diesen Auftrag, den wir haben. Und dann als Drittes wollen wir über die Taufe sprechen heute Morgen. Aus gegebenen Anlass, wir wollen bald wieder eine Taufe durchführen und wir wollen verstehen, worum es da geht. Also zuerst der Marschbefehl. Geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium allen Menschen. Seht hier zuerst mal, dass es ein Befehl ist. Ein Auftrag. Es ist kein Vorschlag, was Jesus den Jüngern gibt. Es ist keine Empfehlung. Es ist keine Bitte. Hey Leute, wenn ihr euch danach fühlt und wenn ihr danach isst, dann denk vielleicht mal drüber nach, ob du nicht hingehen willst und irgendjemanden irgendwann mal die gute Nachricht weitersagen willst. Nee, es ist ein Befehl. Jesus sagt, geht hin. Er sagt, geht hin. Er sagt nicht, sitzt in der Kirche rum und wartet, bis vielleicht irgendwann irgendwelche Leute zu euch kommen. Er sagt, nee, ihr geht hin. Der Auftrag war nicht zu warten, sondern hinzugehen. Das Evangelium ist nicht eine Hohlschuld, sondern eine Bringschuld. Und wörtlich sagt er eigentlich, hingehend. Also, während ihr hingeht, tut es. Er spricht ja von einem Lebensstil eigentlich. Das sollte dein und mein Lebensstil sein. Nicht nur für Evangelisten oder für Pastoren, das ist für alle Jünger Jesu, für alle seine Nachfolger. Das heißt, das ist für dich. Das ist dein Auftrag hier. Hingehend, wenn ihr von diesem Ort weitergeht, erzählt die gute Nachricht von dem, was ich getan habe, sagt Jesus. Überall, allen Menschen. Auf der Arbeit, in der Schule, auf dem Weg dorthin, im Bus oder an der Tankstelle, wenn du tankst, wenn du einkaufen gehst, wenn du mit deiner Familie zusammen bist. Erzähl es weiter, was Gott für dich getan hat. Hingehend, ist ganz natürlich. Ich kenne eine Gemeinde in Amerika, die hat über ihrem Ausgang folgende Worte stehen. Da steht, wenn ihr durch diese Tür hinausgeht, dann betretet ihr euer Missionsfeld. Ist unser Auftrag. Und es ist ganz natürlich. Hingehend tut es. Ganz natürlich redet über Gott. Es ist nicht schwer. Nutzt die Gelegenheiten. Gestern Abend waren noch mal Jugendliche da und wollten Kicker spielen. Und ich habe dann mit ihnen gekickert und beim Spiel sagt der eine so, oh Gott und mein Gott. Und ich sage, hey, das ist cool, dass du auch an Gott glaubst. Weil, hey, das ist das Tollste, das ist wirklich schön, mit ihm zu leben. Und er so, oh, oh, oh. Aber es ist natürlich, es ist einfach. Nutze Gelegenheiten. Das Evangelium, was bedeutet Evangelium? Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Gute Nachricht. Wir dürfen es weiter sagen, ist eine gute Nachricht. Es ist etwas Peinliches. Ich habe gestern im Internet noch so einen verrückten Bericht gelesen von zwei jungen Mädels, 12 und 13 Jahre alt, aus der amerikanischen Stadt Cleveland, ich glaube, ist in Ohio. Die sind ausgerissen von daheim. Die gemeinsam mit ihrem Hund. Und die haben den Hund so viel Fast Food gefüttert, dass der Hund schreckliche Blähungen hatte. Und die waren im Autobus unterwegs und der Hund hat die ganze Zeit gefurzt und es war so schlimm, es hat einen riesen Aufstand hervorgerufen in diesem Autobus und der Tumult wurde so schlimm, dass die Polizei eingeschaltet wurde. Und dann sind die Mädels aufgeflogen und wurde entdeckt, dass die weggelaufen sind, wurden ertappt. Hey, sowas wäre peinlich, wenn du im Autobus sitzt und Leute fragen, wer hat hier gepupst? Und du musst sagen, ich war's oder mein Hund war's. Das wäre eine peinliche Nachricht. Das wäre peinlich, aber nicht das Evangelium. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Der Paulus sagt im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil für jeden Glaubenden. Wir dürfen den Menschen das erzählen, was ihnen Heil bringt. Und wer will das nicht? Wer will nicht heil sein? Das ist eine gute Nachricht. Ist auch keine schwere Nachricht. Ich denke mal, eine schwere Nachricht wäre, jemandem die Nachricht von dem Tod eines Geliebten zu bringen. Oder zu sagen, weißt du was, du hast Krebs. Oder deine Firma ist in Konkurs gegangen. Das wäre eine schwere, schwierige Nachricht. Traurige Nachricht, weiter zu sagen. Aber wir haben eine gute Nachricht. So wie wenn wir jemanden informieren können und sagen, du hast im Lotto gewonnen. 1 Million. Und wenn wir jemanden sagen, Du bist angenommen worden an der Schule oder an dem Job, wo du dich beworben hast. Oder vielleicht eine Frau, die gerade herausgefunden hat, dass sie schwanger ist und das ihren Mann erzählt. Man ist so begeistert, ich kann kaum erwarten, das weiter zu erzählen. So eine Nachricht ist das Evangelium. Ich denke an den Ahimas in 2. Samuel 18, als die Truppen von David die Aufständischen besiegt haben und der Ahimas sagt zu seinem Heerobersten: Lass mich hingehen und lass mich dem König die Freudenbotschaft verkündigen. Und der Heeroberste Joab hat dann einen anderen geschickt und der Ahimas hat gesagt: Nein, lass mich laufen. Hat ihn so lange irgendwie genervt, bis er gesagt hat: Okay, dann lauf du doch auch. So eine Nachricht ist die Nachricht, die wir weitererzählen dürfen. Das Evangelium ist eine gute Nachricht, ist eine frohe Botschaft. Was ist das Evangelium? Was ist unsere Botschaft, die wir weitererzählen dürfen? Es ist die Botschaft, dass wir Menschen, dass wir Vergebung empfangen können von Gott und dass wir Beziehung mit ihm erfahren dürfen durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. Schlag mal 1. Korinther 15 auf. Lass den Finger dort in Markus und schlag dem 1. Korintherbrief Kapitel 15 auf. Da beschreibt uns Paulus, was das Evangelium ist. Vers 1: Ich tue euch, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe und das ihr angenommen habt. Und was ist das Evangelium? Vers 3, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, so wie es vorhergesagt war, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Und dass er Petrus erschienen ist, dann den 12, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen und zuletzt erschien er auch mir. Das Evangelium ist erstens die Nachricht, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Ist leicht zu merken. 3 einfache Punkte. Das erste ist, wir sind Sünder. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das dürfen wir Menschen weiter sagen. Du bist ein Sünder. Einfach die Tatsache, dass du nicht perfekt bist, das bedeutet Sünde. Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Und wenn du nicht vollkommen bist, dann bist du ein Sünder. Und die Menschen wissen das in ihrem Herzen, selbst wenn sie es verleugnen. Aber es gibt keinen Menschen, der noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt hat. Die Bibel sagt uns, Gott hat sein Gesetz auf unser Herz gelegt und das Gewissen bezeugt uns, wenn wir Mist gebaut haben. Also wir können Leute nur darauf hinweisen, sagen, hier hast du schon mal ein schlechtes Gewissen gehabt. Siehst du, dann bist du ein Sünder. Dann bist du nicht perfekt, nicht vollkommen. Und die Menschen in dieser Welt sind beladen von Schuld und von der Last ihrer Sünde. Und es ist furchtbar. Statistik sagt, dass jeder dritte Deutsche psychische Probleme hat. Das ist krass, oder? Jeder dritte. Und ich will nicht alles auf Schuld reduzieren, aber ich glaube, Schuld ist die Ursache von vielen davon. Menschen sind belastet durch ihre Schuld. Ich meine, auf der anderen Seite wundert es mich auch nicht, dass so krasse Zahlen sind. Ich meine, es gibt keinen Menschen, der nicht sein Gewissen verletzt hat. Es gibt keinen, der noch nie einen anderen Menschen verletzt hat, der anderen Unrecht behandelt hat. Und wenn man den Zeitungsberichten, diesen Umfragen trauen darf, ist fast jeder dritte Verheiratete schon mal fremdgegangen in unserem Land. Und dann gibt es die ganzen Leute, die überhaupt noch nie geheiratet haben. Die heiraten erst gar nicht. Und die offizielle Statistik sagt, es gibt um die 130.000 Abtreibungen im Jahr in Deutschland. Inoffizielle sagen bis zu 300.000. Überlegt euch mal, wie viele Menschen da betroffen sind. Ärzte und Mütter und Väter. Und das belastet. Wir wissen, dass es Frauen schwer belastet, die ihr Kind getötet haben. Nennen wir das Post-Abortion-Syndrom. Ganze Haufen an verschiedenen Leiden. Schuld belastet die Menschen. Und die Menschen tun die verrücktesten Dinge. Es gibt Menschen, die sich selbst schneiden, weil sie sich hassen für das, was sie getan haben. Es gibt Eltern, die ihre Kinder aus Schuldgefühlen mit Geschenken überhäufen, weil sie die Kinder eigentlich vernachlässigt haben. Und sie wissen, dass sie ihnen Unrecht angetan haben. Menschen, die zwanghaft versuchen, Gutes zu tun, es irgendwie wieder gut zu machen. Vielleicht spenden aus Schuldgefühlen heraus für einen guten Zweck. Es gibt 2,5 Millionen Alkoholabhängige in unserem Land und 4 Millionen insgesamt Suchtkranke, die abhängig sind von Alkohol, Drogen, Medikamenten. Das sind Zahlen von 1997, vielleicht ist es heute noch schlimmer. Die Menschen hungern nach Vergebung. Die Menschen hungern nach Befreiung von ihrer Schuld. Sie hungern danach, frei zu werden. So, als ob sie es nie getan hätten. Es gab mal eine Annonce in einer Tageszeitung in Madrid, wo ein Vater eine Anzeige aufgegeben hat mit den Worten: Paco, das war der Name von seinem Sohn Paco, ich vergebe dir. Ich bin morgen früh um die und die Uhrzeit in dem und dem Park. Dein Vater. Am nächsten Morgen um die Uhrzeit waren 800 junge Männer in diesem Park. Das ist eine wahre Geschichte. 800 junge Männer namens Paco. Menschen hungern nach Vergebung. Menschen hungern nach Vergebung von ihrem himmlischen Vater. Und wir haben die Antwort. Wir haben die Antwort auf die Sünde und die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Und wir können Menschen erzählen, wie sie Vergebung erfahren können. Das ist eine wunderbare Nachricht. Müssen wir nicht zurückhalten? Also erstens, Menschen sind Sünder. Und die Konsequenz davon ist, dass unsere Schuld, unsere Unvollkommenheit uns trennt von dem vollkommenen Gott. Zweite, was wir weiter sagen dürfen, ist, dass Jesus für unsere Schuld, für unsere Unvollkommenheit bezahlt hat. Am Kreuz. Unsere ganze Lebensschuld. Wir dürfen den Menschen sagen, er hat deine persönliche Schuld auf sich genommen am Kreuz. Und er hat die Konsequenz dafür erlebt, dass du es nicht mehr erleben musst. Und dann das Dritte, was wir weitergeben dürfen, ist, wenn du das im Glauben für dich persönlich annimmst und Jesus einladest, dich zu retten aus dieser Trennung und dich zu befreien von deiner Schuld, und die Herrschaft über dein Leben zu übernehmen, dann wird dir diese Schuld vergeben. Und du wirst von Gott angenommen. Und Jesu perfektes Leben wird dir zugerechnet. Und dann kannst du Gemeinschaft mit Gott haben. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Drei einfache Punkte. Ist nicht kompliziert. Ist keine komplizierte Botschaft. Jeder kann sich das merken. Jeder kann das weitererzählen. Wir sind Sünder. Was machen wir damit? Wie werden wir die wieder los? Ja, Jesus hat bezahlt dafür. Und wenn du es annimmst, wird es wirksam für dich. Eine einfache Botschaft. Und eine frohe Botschaft. Eine gute Botschaft. Hey, du kannst Gott persönlich kennenlernen. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben. Er wurde auferweckt am dritten Tag nach den Schriften und ist den Jüngern erschienen. Dürfen wir auch weiter sagen, Jesus lebt. Und du darfst ihm begegnen. Es ist möglich, Gott zu begegnen. Du kannst in lebendiger Gemeinschaft mit ihm leben, wenn du willst. In Jesus Christus. Und das dürfen wir bezeugen. Ich habe Vergebung erfahren. Und ich bin ihm begegnet. Und ich erlebe Gemeinschaft mit Jesus jeden Tag. Weil er ist auferstanden. Das ist eine wunderbare Nachricht. Das ist eine frohe Botschaft. Und viele Menschen sehnen sich danach. Und sie haben keine Ahnung, dass es überhaupt möglich ist, mit Gott zu leben. frei zu sein von Schuld. Mann, wirst du treu sein und es weitersagen? Es ist eine Freude, das zu tun. Das ist wie, wenn du jemandem ein Geburtstagsgeschenk überreichst. Das ist keine schwere Sache. Nichts Peinliches, nichts Hartes. Das ist eine frohe Botschaft. Und die Leute sehnen sich danach. Selbst wenn es ihnen nicht bewusst ist, aber tief in ihrem Herzen sehnt sich jeder Mensch nach Beziehung mit Gott, nach Vergebung, nach Freiheit von Schuld. Was für eine wunderbare Nachricht wir haben. Und das ist unsere Berufung. Das ist unser Marschbefehl. Und wenn wir die Parallelstelle im Matthäusevangelium lesen, nicht nur, dass wir Menschen diese frohe Botschaft weitererzählen, dass sie Beziehung haben können mit Gott, durch das, was Jesus für sie getan hat, sondern dort heißt es auch, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie ihm auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also wenn Menschen sich zu Jesus bekehren, sich für ihn entscheiden, ihn annehmen, in Beziehung mit ihm eintreten, dann ist es nicht das Ende. Wir wollen die Leute dann nicht einfach da stehen lassen. Okay, jetzt seid ihr gerettet und das war's. Wir dürfen sie Gottes Wort lehren. Lehren, was Gott uns sagt. Wie wir heil leben können. Und wir dürfen ihnen das zeigen. Und wir dürfen ihnen das vorleben, vor allem auch. Ihr wisst es, biblisch gesehen bedeutet Wissen nicht, dass wir irgendeine Theorie im Kopf haben. Irgendeine Info im Kopf. Biblisch gesprochen wissen wir oder kennen wir etwas überhaupt erst, wenn wir es selber getan haben. Das, was wir wissen, wenn wir es ausgelebt haben, wenn wir es selbst erfahren haben. Dann kannst du sagen, ja, ich weiß das, ich kenne das. Zum Beispiel Vergebung. Ich kann dir alles über Vergebung erzählen. Wie du vergeben kannst, was Vergebung ist und wie wunderbar befreiend es ist, das zu tun. Aber du kennst Vergebung erst, wenn du es tust und wenn du es persönlich erfahren hast. Menschen zu Jüngern machen. Jesus sagt, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Deswegen verbringen wir hier so viel Zeit, damit die Bibel zu studieren. Gottes Wort, Gottes Betriebsanleitung für unser Leben. Wie wir heil leben können. Wie wir bessere Lehrlinge, bessere Jünger werden können. Und ich hoffe, dass wir es nicht nur hören und irgendwie Kopfwissen haben, sondern dass wir solches sind, die es tun. Weil Jesus hat gesagt, hey, glücklich in ihrer Seele sind die, die meine Worte hören und tun. Das sind diejenigen, die ihr Lebenshaus auf festem Grund bauen, auf Felsen. Und dann, wenn die Stürme und Ströme dieses Lebens auf uns hereinbrechen, dann wird dieses Leben, dieses Lebenshaus Bestand haben und dann in sich zusammenfallen. Ein Jünger ist jemand, der sein ganzes Leben Jesus und seinem Wort unterordnet. Das hat Jesus gesagt, der sich selbst verleugnet und ihm nachfolgt. Und das ist eine tägliche Übung, eine tägliche Entscheidung. Also, erzähl Menschen, wie sie Vergebung haben können und in Beziehung mit Gott kommen können. Viele Menschen haben keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin 18 Jahre lang in die Kirche gegangen und habe nichts kapiert. Ich habe nicht verstanden, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass es für mich persönlich war, für meine persönliche Schuld. Und ich habe nicht verstanden, wie es wirksam wird für mich. Dass nicht automatisch passiert, sondern dass ich es für mich persönlich annehmen muss, dass ich Jesus persönlich einladen muss, in mein Leben zu kommen. Eine bewusste Entscheidung. Ich habe es nicht gewusst. Nicht gewusst, dass unsere Rettung auf zwei Ereignissen basiert, nämlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und dann das zweite Ereignis, dass ich es für mich persönlich in Anspruch genommen habe. Den Scheck sozusagen unterschrieben habe, den Gott mir ausgestellt hat. Glaubensentscheidung. Ich habe es nicht kapiert. Viele Menschen verstehen es nicht. Leben irgendwie, vielleicht sogar ein religiöses Leben, und verpassen Beziehung mit Gott, weil es nicht persönlich wird, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Schuld loswerden, wie sie in Beziehung mit Gott kommen können. Sieh, es steht hier, wer gläubig geworden ist, wird errettet werden, wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Von seiner eigenen Schuld. Wenn du dir deine Schuld nicht abnehmen lässt von Jesus, dann wird sie dich eines Tages verdammen im Gericht und dann wird sie dich ewig trennen von Gott. Also es steht viel auf dem Spiel. Lass uns treu sein. Die frohe Botschaft weitersagen. Red mit Menschen über die frohe Botschaft und über Gottes Wort. Über biblische Prinzipien, über deine Erfahrungen mit Gott. Wo immer du bist, wo immer du hinkommst. Daheim in der Familie, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden, mit den Menschen, mit denen du in Kontakt kommst. Nutze jede Gelegenheit. Geht hin und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, allen Menschen. Und dann, zweiter Punkt, ihr seid zugerüstet für diesen Auftrag. Seht hier Vers 19, der Herr nun wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Jesus ist Gott, weil nur Gott sitzt auf dem Thron im Himmel. Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, sitzt zur Rechten des Vaters. Verstehen wir nicht ganz die Dreieinigkeit, alles, was die Bibel uns lehrt. Wir haben einen Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart und trotzdem nur einer ist. Aber da ist Jesus. Er ist auf diesem Platz der Vollmacht, diesem Platz der Autorität. Er sitzt auf dem Thron des Schöpfers, des ganzen Universums. Er sitzt auf dem Thron des Herrschers über alles. In Matthäus Evangelium in der Parallelstelle sagt Jesus, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und ich lese euch mal Epheserbrief 1, die Verse 20 bis 23 vor. Da spricht Paulus von der Macht Gottes, die in unserem Leben wirksam ist. Und er sagt, es ist dieselbe Macht, die er in Christus wirksam hat werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Also Jesus ist hoch über allen. Er hat Autorität, er hat Macht über alles. Er ist der allmächtige Gott. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wer ist die Gemeinde? Wer ist Jesu Leib? Wir? Also seht hier, Epheser 2, Vers 6 steht, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Also seht diesen Gedankengang. Jesus hat den Platz des Allmächtigen. Er sitzt auf zur Rechten des Vaters, den Platz der Autorität. Weil wir mit Jesus identifiziert sind, weil wir uns mit ihm identifiziert haben und wir geistlich eins sind mit ihm, in ihm sind, weil wir sein Leib sind, sitzen wir sozusagen mit ihm, geistlich gesprochen, wir sitzen mit ihm auf dem Thron und teilen seine Vollmacht und seine Autorität. Also wir sind nicht nur seine Ausgesandten, dass Jesus irgendwie gesagt hat, okay Leute, geht, sondern wir sind bevollmächtigte Ausgesandte. Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Handlungsbevollmächtigte. Eigentlich ist es noch mehr. Er selbst will durch uns handeln. Wir sind sein Leib, wir sind seine Hände, seine Füße, seine Münder. Jesus hat gesagt in der Parallelstelle Matthäus, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und er lebt in uns durch den Heiligen Geist. Und er will durch uns wirken, in Zusammenarbeit mit uns. Also es ist Teamwork. Darum geht es. Seht hier Vers 20. Jene gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Also es ist Teamwork. Es ist machtvoll. Der allmächtige Gott will uns als sein Werkzeug gebrauchen. Es ist machtvoll und es ist begeisternd, Leute. Wir stellen uns ihm zur Verfügung und Jesus, der allmächtige Gott selbst, zieht sich praktisch unseren Leib an. Er zieht sich uns an und er handelt durch uns. Ist krass. Ist cool. Ist begeisternd. Paulus sagt im Galaterbrief 2,20, nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und denkt ihr, dass er Macht hat, dass er Vollmacht hat? Wir haben uns gerade angesehen. Und das ist eure Vollmacht. Weil ihr seid in ihm und er ist in euch. Wir haben ungeheure Vollmacht im geistigen Bereich. Lest hier einfach nur diese Dinge, die hier aufgezählt sind. Wir haben Vollmacht, das Evangelium zu predigen. Wenn du die frohe Botschaft weitersagst, was Jesus für uns getan hat, dann sei dir bewusst, hinter deinen Worten, die das Evangelium erklären, die Zeugnis geben, steht die Vollmacht Gottes dahinter. Gott spricht durch dich. Mit Vollmacht. Und wir haben die Vollmacht, Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen und sich ihm anvertrauen, zu taufen. Und wir haben die Vollmacht, für Kranke zu beten. Und er heilt, er wirkt durch uns. Nicht immer. Es sind Zeichen, von denen wir lesen. Sagt nicht, dass er es immer tun wird, aber er tut es als Zeichen, um Menschen auf ihn hinzuweisen. Menschen fragen oft, heilt Gott immer? Will Gott jeden Menschen heilen? Und ich sage, ja, absolut. Manche hier in dieser Welt, manche in der Ewigkeit. Aber eines Tages werden wir alle heil. Und völlig geheilt sein. Und warum er manche hier heilt und manche nicht, weiß ich nicht, fragt ihn im Himmel. Aber ein Zeichen ist, dass wir für Menschen beten und er heilt. Und wir haben das erlebt. Wir haben Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Werke des Teufels und seiner Freunde zu zerstören. Ungeheure Vollmacht. Und vielleicht eine Klammerbemerkung dazu. Es gibt in manchen christlichen Kreisen so richtige Dämonenjäger, so Ghostbusters. Ghostbusters! Wer alt genug ist, um sich an den Film zu erinnern. Manche Christen haben eine ungesunde, ich sage unbiblische Betonung, Ausrichtung auf Dämonen, auf böse Mächte. Und wisst ihr, was lest die Apostelgeschichte? Wir sehen das nicht in den Aposteln sowas. Es gibt diese Irrlehre, dass Christen besessen sein können von einem Dämon. Hey, das ist lächerlich, nach all dem, worüber wir gerade gesprochen haben jetzt. Dass der allmächtige Gott in uns wohnt, Jesus selbst. Wir sind sein Leib. Wenn ich die Bibel lese, die Dämonen wollten nicht Gemeinschaft haben mit Jesus. Und Jesus wird Menschen nicht mit dem Teufel teilen. Christen versuchen, Dämonen auszutreiben aus anderen Christen. Den Dämon der Lust und den Dämon der Fresssucht. Hey, die Bibel sagt uns ganz klar, das ist unser Fleisch, das ist unsere sündige Natur, mit dem diese Dinge zu tun haben. Und wir können das nicht als Ausrede benutzen und sagen, hey, ein Dämon ist schuld, dass ich das tue, was ich tue. Nee, ist eine sündige Natur. Und Leute hätten gern diese einfache, schnelle Lösung. Du treibst was aus und dann ist es weg. Jesus sagt, kreuzigt euer Fleisch. Autsch. Das ist unangenehmer. Es ist unangenehmer, deine Fresssucht zu verleugnen und die Hälfte zu fressen. Als Christen wollen wir uns nicht auf den Teufel ausrichten. Manche Christen machen das. Sie sehen den Teufel überall. Und die reden mit ihm. Ich binde dich und ich befehle dir. Und manche beschimpfen ihm sogar, ah, Teufel, du Loser und bla bla bla. Falsche Lehrer haben das getan im Neuen Testament. Judas schreibt uns in seinem Brief, Michael, aber der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern er sprach, der Herr schelte dich. Hat es dem Herrn überlassen. Herr, widersteh du dem Teufel. Wir wollen nicht auf den Teufel und seine Freunde ausgerichtet sein. Wisst ihr, was Paulus sagt? Paulus sagt, das Leben für mich ist eine Sache. Das Leben für mich ist Christus. Das war seine Ausrichtung. Das war die Ausrichtung seines Lebens. Ihn zu lieben, mit ihm zu leben, für ihn zu leben, Gemeinschaft mit ihm. Wisst ihr was, ich denke nicht übermäßig oft an den Teufel. Und ich rede nicht mit ihm. Warum sollte ich? Und ich habe keine Angst vor ihm. Für uns Christen ist der Teufel ein brüllender Löwe, den die Zähne gezogen sind. Der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und wir Christen, wir leben auf Jesus ausgerichtet. Das Leben ist für mich Christus. Und wir predigen das Wort, wir beten für Menschen. So werden die Werke des Teufels zerstört. So werden Menschen für Jesus gewonnen. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das ist das, was die Apostel getan haben. Haben sich nicht allzu sehr gekümmert um diese geistlichen Mächte, sind einfach gegangen in der Vollmacht Jesu und haben gepredigt und Menschen sind zu Jesus gekommen. Und dann, wenn wir mal einem Menschen begegnen, der wirklich besessen ist von einem Dämon, das heißt kontrolliert ist, unter der völligen Kontrolle und Herrschaft eines persönlichen, okkulten, dämonischen Wesens, hey, dann haben wir die Vollmacht, den auszutreiben, so wie Jesus es getan hat. Aber das ist ganz sicher nicht der Fokus meines Lebens, Dämonen zu jagen. Nee, unser Fokus ist Jesus. Christus ist das Zentrum. Lass uns ihn im Zentrum behalten. In Lukas 10, als Jesus die 70 Jünger ausgesandt hat, zu heilen und Dämonen auszutreiben, die Typen sind zurückgekommen und haben gesagt, wow, Jesus, sogar die Dämonen sind uns untertan. Und Jesus hat gesagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln aufgeschrieben ist. Wenn ein Mensch gerettet wird, das ist eine so viel größere Sache, als an Dämonen auszutreiben. Lesen wir weiter. Vers 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Haben die nicht gejagt, aber wo diese Frau oder dieser Typ hinter Paulus herlief und gesagt hat, dieser sind Diener Christus und die sind ihnen auf die Nerven gegangen, hat sich umgedreht und hat gesagt, hey, fahr aus. Sehen wir in der Apostelgeschichte. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sehen wir zu Pfingsten. Sie werden Schlangen aufheben. Ist in Paulus passiert, in Malta, wo er am Feuer gesessen ist nach dem Schiffbruch und Reisig aufgehoben hat, ins Feuer legen wollte und da war eine Schlange drin, eine Giftschlange und die hat ihn gebissen und er hat sie einfach abgeschlüttelt ins Feuer rein und die Einwohner dort, die haben gedacht, der Paulus würde anschwellen und würde tot umfallen und ihm ist nichts passiert. Gott hat ihn beschützt. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Davon wird uns nichts im Neuen Testament berichtet. Aber wahrscheinlich ist es passiert. Es gibt außerbiblische Berichte von Aposteln, dass die gezwungen wurden, Gift zu trinken. Und es hat ihnen nicht geschadet. Gott hat Wort gehalten. Und Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Jakobus sagt, dass wenn jemand krank ist, dann sollen die Ältesten, die Gemeindeleiter in die Hände auflegen, für sie beten. Zeichen. Und worum es hier geht, es geht hier nicht um irgendeine Show oder um irgendeine Glaubensdemonstration. Es geht um Schutz hier. Schlangen anfassen, Gift trinken, diese Dinge. Es geht um Gottes Schutz. Wenn ihr hingeht, das Evangelium zu verkündigen, dann ist Jesus mit dir. Und dann kannst du mit seinem Schutz rechnen. Na, man liest ab und zu so Berichte von irgendwelchen verrückten Christen oder irregeleiteten Christen, die diese Verse lesen und die dann den Giftbecher rumreichen und anfangen, Gift zu trinken oder Schlangen herumzureichen. Hey, das ist falsch. Als Jesus vom Teufel versucht wurde und der Teufel zu ihm gesagt hat, stürze hier von dem Tempel herab, weil es ist verheißen, die Engel werden dich auffangen. Hey Jesus, mach eine coole Show, mach hier eine Glaubensdemonstration und die Leute werden dir zujubeln. Jesus hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dasselbe gilt für uns. Es geht hier um Schutz, nicht um irgendeine Glaubensdemonstration. Ist wieder so eine Sache, wir suchen diese Erfahrungen nicht. Aber wenn du hingehst in den Dschungel irgendwo und du wirst von der giftigen Schlange gebissen und es ist kein Arzt in der Nähe, dann darfst du diese Verheißung in Anspruch nehmen. Es geht nicht um eine Show. Nicht, dass wir irgendeine abgefahrene Erfahrung machen. Dazu sind diese Zeichen nicht da. Vers 17 sagt uns eben, es sind gerade Zeichen. Zeichen, die auf Jesus hinweisen. Darum geht's bei diesen Dingen. Und leider Gottes gibt es viele Christen, die Zeichen und Wundern nachlaufen. Und es gibt viele Scharlatane, die das ausnutzen. Gottesdienste, komm und erlebe Zeichen und Wunder. Und oft hat das dann nichts mit dem Evangelium zu tun. Da wird nicht mal Gottes Wort gepredigt bei solchen Veranstaltungen. Das hat nichts damit zu tun. Es sind Christen, die zusammenkommen, um irgendwie sich einen emotionalen Kick zu holen. Aber darum geht's nicht. Lest die Apostelgeschichte. Die Apostel haben nie Wunder betont. Wir lesen nicht von einem Apostel Petrus Heilungsdienst oder Apostel Paulus Wunder- und Zeichen-Gottesdienst. Die Leute haben einfach ihren Marschbefehl ausgeführt. Sind einfach hingegangen, haben die frohe Botschaft verkündigt. Und Vers 17, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Es folgt nach. Vers 20, jene gingen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Also sie sind rausgegangen, haben gepredigt und die Zeichen sind gefolgt. Das war Beiwerk, das war unter ferner Liefen. Das war nicht die Betonung. Das primäre Ziel der Apostel war nicht Wunder zu tun, sondern das primäre Ziel war Menschen zu retten, Menschen mit Gott zu versöhnen. Und darum geht es uns als Christen. Preis dem Herrn, wenn Menschen geheilt werden und Menschen befreit werden und wenn wir übernatürlich beschützt werden. Das ist begeisternd und ich habe das erlebt. Und wenn du krank bist, dann komm, lass für dich beten. Aber wie viel größer und wie viel wunderbarer ist es, wenn ein Mensch von seinen Sünden umkehrt und sich Jesus anvertraut und gerettet wird und eine neue geistliche Geburt erlebt. Das ist das größte Wunder, was es gibt. Und da feiern die Engel und Gott eine Party im Himmel. Das ist das Größte. Das ist wunderbar. Was war der Marschbefehl? Nicht Zeichen und Wunder zu tun, sondern das Wort Gottes zu predigen. Die Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Das ist unser Marschbefehl. Das ist das, was wir tun wollen. Und wenn der Herr darüber hinaus noch Zeichen tut und Wunder tut, preist ihm Herrn. Aber wir wollen nicht von den Zeichen eingenommen sein, wir wollen von ihm eingenommen sein und treu sein seinem Auftrag. Irgendwie drängt sich eine Frage auf, oder? Vielleicht fragst du dich, warum erlebe ich nicht mehr Gottes übernatürliches Wirken in meinem Leben? Warum erleben wir nicht mehr von diesen Dingen? Antwort mit der Gegenfrage. Befolgst du den Marschbefehl? Gehst du hin und erzählst überall, wo immer du kannst, den Menschen von Jesus, von dem, was er für uns getan hat? Seht ihr, diese Dinge passieren hier im Kontext von Mission, im Kontext von Evangelisation. Weißt du was? Fang an, Menschen von Jesus zu erzählen. Mach einen Missionseinsatz. Hinten liegen Einladungen. Kannst im Sommer nach Rumänien gehen. Weißt du was? Tu das und du wirst Gottes Wunde erfahren. Garantiert. Das verspreche ich dir. Und wenn du hingehst, deinen Glauben mit anderen teilst, wirst du selber ganz neu erfrischt werden und ganz neu begeistert sein, ganz neu ermutigt sein in deinem Glauben. Das kann ich dir auch versprechen. Es ist erfrischend und es ist wunderbar zu erleben, wie Gott dich gebraucht und an anderen Menschen berührt und mit den anderen beten kannst. Wow, das ist cool, das ist toll. Vielleicht sagst du, oh Mann, ich kann das nicht, ich fühle mich nicht fähig, das zu tun. Ich kämpfe ja selber noch mit viel zu viel Schrott in meinem eigenen Leben. Ich bin so schwach. Oder vielleicht sagst du, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben und Mann, ich weiß nicht, ob Gott mich gebrauchen kann, andere Menschen zu berühren. Ich lese dir mal eine kurze Liste vor von Menschen, die Gott gebraucht hat. Abraham war zu alt, Noah war betrunken, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde misshandelt, Mose konnte nicht reden, Gideon hatte Angst, Samson hatte Probleme mit Frauen, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia war depressiv, Jesaja predigte nackt, Jona lief eine Zeit lang von Gott davon, Naomi war eine Witwe, Hiob war bankrott, Johannes der Täufer aß Heuschrecken, Petrus verleugnete Jesus, Jakobus und Johannes wollten eine Stadt niederbrennen, die Jünger haben gepennt, während sie beten wollten, Martha machte sich Sorgen, Maria Magdalena war von 7 Dämonen besessen, die Samariterin war geschieden, Zachäus war zu klein, Paulus war ein Christenverfolger und war krank, Timotheus hat ein Magengeschwür, und Lazarus war tot. Noch irgendwelche Fragen, noch irgendwelche Sorgen, dass Gott dich gebrauchen kann? Hey, egal woher du kommst, egal wie viel Mist du gebaut hast in deinem Leben, egal wie schwach du bist, Gott will dich gebrauchen. Gib dich Gott hin und er wird dich gebrauchen. Verspreche dir das garantiert. Zum Abschluss, dritter Punkt. Taufe. Ich möchte da 4 kurze Unterpunkte besprechen. Matthäus 28. Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Erster kurze Unterpunkt. Wir sehen die Dreieinigkeit in der Taufe. Tauft sie auf den Namen. Ein Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen die Dreieinigkeit hier. Zweiter Punkt. Heißt Vers 16, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Heißt das, dass die Taufe uns rettet? Dass wir getauft sein müssen, um gerettet zu sein? Nein, ich glaube nicht. Die Bibel sagt, Glaube rettet uns. Epheser 2,8, aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Lies hier im Vers 16 weiter. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Seht ihr, Glaube ist das, was den Ausschlag gibt. Biblisches Beispiel, denkt an den Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt war und hingerichtet wurde. Der konnte nicht mehr getauft werden. Er hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also er war eindeutig gerettet und war nicht getauft. Heißt das, dass Taufe deswegen unwichtig ist? Nee, überhaupt nicht. Seht hier auch das, Taufe ist nicht ein Vorschlag von Gott. Es ist ein Gebot. Jeder Christ sollte getauft sein, sollte sich taufen lassen, nachdem er zum Glauben gekommen ist, nachdem er sich bekehrt hat. Das heißt schlicht und einfach dem Herrn gehorsam zu sein. Und das ist nicht unwichtig. Gehorsam gegenüber dem, was Gott uns sagt, ist wichtig für unser geistiges Wachstum. Also ist Taufe wichtig. Dritter Punkt, worum geht's bei der Taufe? Wieder 4 Unterpunkte. Wenn ein Prediger sagt, ich habe 4 Punkte, glaubt es nicht. Es gibt immer noch Unterpunkte. Was ist Taufe? Erstens, Taufe ist ein äußeres Zeichen für das, was in mir passiert ist. Als ich mich bekehrt habe und als ich dann deswegen wiedergeboren wurde durch den Geist Gottes, als Gott mir eine Neugeburt geschenkt hat. Kolosser 2,12, da heißt es, wir sind mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Könnt auch Römer 6 lesen als weitere Schriftstelle. Unser altes Leben, unser alter Mensch, der ist tot. Der wurde mit Christus mitgekreuzigt, steht in Römer 6. Und dann wurde er begraben, symbolisch in der Taufe. Wir tauchen dich unter das Wasser. Alte Mensch, alte Günther ist begraben. Und all meine Schuld wird abgewaschen. Und dann, wenn wir dich nicht zu lange unten halten, kommst du wieder hoch. Aus dem Wasser herauf, auferstanden, zu neuem Leben, meine Schuld ist abgewaschen und ich bin auferstanden zu neuem Leben, zu seinem Auferstehungsleben, dass er in mir leben wird, dass ich für ihn lebe. Also ein äußeres Zeichen für das, was innerlich bei uns passiert ist. Zweiter Unterpunkt, Taufe bedeutet eine Identifikation mit Jesus. 1. Korinther 10 heißt es, dass das Volk Gottes, das Volk Israel, im Meer auf Mose getauft wurde. Und die haben die nicht untergetaucht und gesagt, ich taufe dich auf den Namen von Mose. Das heißt, sie wurden identifiziert mit Mose als ihrem Leiter. Und so, wenn wir uns taufen, wir identifizieren uns mit Jesus. Wir wählen Jesus als unseren geistlichen Repräsentanten. Wir werden eins gemacht mit ihm. Wir sind eins gemacht worden mit ihm bei unserer Bekehrung. Wir haben ihn geheiratet sozusagen. Wir haben einen neuen geistlichen Ehemann. Wir sind Teil seines Leibes. Wir sind Teil von ihm. Und deswegen, was mit ihm passiert ist, ist mit mir passiert. Mein alter Mensch wurde mit ihm gekreuzigt. Und ich bin mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Also Taufe ein äußeres Zeichen, aber auch Identifikation mit Jesus. Ich drücke das in der Taufe sichtbar aus, dieses Begräbnis meines alten Menschen und die Auferstehung. Eine Hingabe auch, Identifikation, Hingabe. Jesus, als er getauft wurde von Johannes dem Täufer, hat er sich identifiziert mit uns. Hat sich hingegeben, für mich ein perfektes Leben zu leben, für mich zu sterben, für mich aufzustehen. Wenn ich mich taufen lasse, dann gebe ich mich ihm hin, weil er für mich gelebt und gestorben und auferstanden ist. Und ich sage, ich will mir selbst sterben und ich will für dich leben. Dritter Punkt, Taufe hat auch was Öffentliches. Taufe ist ein öffentliches Glaubensbekenntnis. Es ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus. Du drückst vor den Menschen und vor der unsichtbaren Welt, vor den Engeln, den Dämonen, wer immer zuschauen will, drückst du deine Hingabe an Jesus aus, die du gemacht hast. Du sagst, Leute, ich gehöre zu Jesus. Ich vertraue ihm, ich lebe für ihn. Ich bin nicht länger ein Werkzeug für Satan, sondern ich bin ein Werkzeug für Jesus. Ich bin nicht länger ein Sklave der Sünde, sondern ich bin ein Sklave, ein Diener Christi. Ich habe mit meinem alten Leben abgeschlossen. Ich bin diesem alten Zeug, diesem alten Leben der Welt bin ich gestorben. Das ist begraben. Und jetzt bin ich auferstanden. Ich lebe jetzt ein siegreiches, ein neues, ein anderes Leben. Sein siegreiches Auferstehungsleben in mir. Also Taufe macht nur Sinn, wenn du es wirklich ehrlich meinst. Wie jedes äußere Zeichen. Es macht nur Sinn, wenn es wirklich mit der inneren Realität übereinstimmt. Taufe ist ein äußeres Zeichen für das, was in uns passiert ist. Es ist eine Identifikation, es ist ein öffentliches Bekenntnis. Und viertens, es ist eine kraftvolle, machtvolle Erfahrung. Ähnlich wie das Abendmahl. Es ist nicht nur ein Zeichen oder nur ein Ritual, sondern es ist eigentlich ein Durchleben einer geistigen Tatsache, einer geistigen Wahrheit. Diese Wahrheit, was geistig mit uns passiert ist, in unserer neuen Geburt, dürfen wir sinnlich erfahren. Wir werden untergetaucht unter das Wasser. Wir werden begraben sozusagen, wirklich, physisch. Und wir werden abgewaschen und wir dürfen herauskommen, auferstehen sozusagen zu neuem Leben. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, Gott persönlich zu begegnen und seine Kraft zu erfahren, diese Wahrheit wirklich im Glauben zu ergreifen und stärken zu lassen durch den Heiligen Geist. Ich weiß, für mich war meine Taufe eine wunderbare, stärkende Erfahrung. Vielleicht noch einen fünften Punkt, was Taufe nicht ist. Taufe ist keine Aufnahme in eine bestimmte Gemeinde. Das ist meines Erachtens unbiblisch, zu sagen, wenn ich dich taufe, taufe ich dich in eine bestimmte Gemeinde hinein. Und wenn du nicht in unserer Gemeinde getauft wurdest, dann bist du kein Teil unserer Gemeinde. Das weiß nicht, woher die Leute das haben. Vierter und letzter Punkt zur Taufe. Wann soll ein Mensch getauft werden? Als Baby? Oder als Kind? Oder als Erwachsener? Die Antwort ist, die völlig falsche Frage. Es geht überhaupt nicht ums Alter bei der Taufe. Es geht um Glauben. Die Voraussetzung für die Taufe ist persönlicher Glaube. Du wirst Christ bei deiner Bekehrung, wenn du das im Glauben annimmst, was Jesus für dich getan hat. Und die Taufe ist ein äußeres Zeichen für das, was innerlich da abgegangen ist in deinem Herzen, als du das getan hast. Und es ist ein Glaubensbekenntnis. Ich denke, idealerweise findet Taufe statt so nah wie möglich nach der Bekehrung. Ich denke an den Kämmerer aus Äthiopien. Hat sich bekehrt, sind gerade bei einem Teich vorbeigefahren und gesagt, was hindert mich taufen zu lassen, und sind direkt runtergegangen ins Wasser. Ich denke, wenn wir unsere eigenen Räume hätten, ich fände es cool, wenn wir ein Taufbecken hätten und jeder, der sich bekehrt, wird gleich untergetaucht. Oder dann wäre das Zeichen am stärksten, am krassesten, am direktesten. Also um zurückzukommen zu dem Punkt, es geht nicht ums Alter. Biblische Taufe ist keine Kindertaufe, biblische Taufe ist auch keine Erwachsenentaufe, biblische Taufe ist eine Glaubenstaufe. Könnt ihr die Bibel studieren und ihr werdet sehen, dass die Menschen sich immer taufen ließen, nachdem sie sich bekehrt haben und sich im Glauben Jesus anvertraut haben. Petrus sagt bei seiner Pfingstpredigt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Also nachdem sie Buße getan haben. Und dann heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, die ließen sich taufen. Schwer für ein Baby Buße zu tun oder eine Glaubensentscheidung zu treffen. Aber für Kinder, warum nicht? Die Anna haben wir mit 5 Jahren getauft. Anna kam zu ihrem Papa, hat gesagt, ich will mich taufen lassen. Der hat gesagt, ja, geh zum Günther, red mit ihm drüber. Ich habe mit der Anna geredet. Ja, verstehst du, worum es geht? Die hat es genau kapiert. Hat sich für Jesus entschieden, ganz klar. Haben sie getauft. Ist nicht vom Alter abhängig. Es geht um Glauben. Persönlichen Glauben. Taufe von Babys ist unbiblisch, weil es erfüllt diese Bedingung des persönlichen Glaubens nicht. Die Grundlage fehlt. Ich habe 2 Probleme mit der Kindestaufe. Das erste ist, es wiegt die Menschen in der falschen Sicherheit. Oder ich habe früher so gedacht. Dieses Denken, ja, ich bin Christ, ich bin gerettet, weil ich bin ja getauft. Das heißt gar nichts. Äußeres Zeichen. Wie gesagt, unsere Errettung beruht auf 2 Ereignissen. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, und dann das zweite, unsere Entscheidung, es anzunehmen. Und wir Christen, wir verwenden verschiedene Worte dafür. Wir sagen manchmal Bekehrung oder Lebensübergabe oder Jesus in unser Leben einladen. Aber im Prinzip, im Wesentlichen geht es um eine persönliche Identifikation mit Jesus und mit dem, was er für uns getan hat. Ich vertraue nicht länger auf mich selbst, sondern ich vertraue auf Jesus alleine für meine Errettung und ich gebe mich ihm hin. Also mein erstes Problem mit der Babytaufe ist, wiegt die Menschen in falscher Sicherheit. Und zweiter Punkt ist, es ist schlicht und einfach eine falsche Symbolik. Die Leute, die Babys taufen, haben die Taufe zu einem Symbol für etwas gemacht, was die Bibel überhaupt nicht meint. Die Babytaufe praktizieren, sagen, in der Taufe ist sozusagen Gottes Heilsangebot an die Menschen ausgedrückt. Gottes Bundesangebot wird zugesprochen in der Taufe. Und dann irgendwann später Nachdem du dich entschieden hast, bei deiner Firmung oder bei deiner Konfirmation, machst du da deinen Schritt und sagst Ja dazu und nimmst es an. Und den Vorwurf natürlich, den die Leute an uns machen, ist, wenn du die Glaubenstaufe an einem solchen Baby, sage ich mal, an einem, der als Baby, die Babytaufe, ist eigentlich keine Taufe, aber was als Baby, was immer, bespritzt wurde mit Wasser, wenn wir dann Glaubenstaufe machen, wie solche Menschen sagen, die dann, oh, ihr macht Gottes Heilsangebot ungültig. Das ist natürlich ein völlig falscher Vorwurf. Das Heilsangebot Gottes gilt für alle Menschen. Ich würde das nie absprechen. Es gilt für alle, es wird wirksam für alle, die glauben wollen. Darum geht's. Es wird eingelöst, es wird persönlich gemacht, Gottes Heilsangebot, durch Glauben. In Jesus ist dieser Scheck, der all unsere Schuld bezahlt, und er wird eingelöst, wenn wir ihn unterschreiben, durch unseren persönlichen Glauben, wenn wir es annehmen. Und Taufe ist nicht ein Symbol für Gottes Heilsangebot oder ein Symbol für die Aufnahme eines Menschen in eine Kirche oder in eine Gemeinde. Nee, Taufe symbolisiert die neue Geburt, die wir erfahren haben, als wir uns zu Jesus bekehrt haben, als wir uns ihm anvertraut haben. Also Babytaufe, wenn wir es überhaupt so nennen wollen, ist biblisch gesprochen keine Taufe. Es gibt in der Bibel auch keine Konfirmation oder keine Firmung. Sehen wir nirgendwo im Neuen Testament. Ich persönlich sehe es als Kindersegnung, meine Babytaufe. Ich finde kein besseres Wort. Ich nenne es eigentlich ungern Taufe. Ich wurde als Baby mit Wasser besprengt und ich sehe es als Kindersegnung, weil das ist, was meine Eltern getan haben. Es passiert, wenn wir Kinder Gott hinhalten und ihm anvertrauen. Ich sehe es als Kindersegnung. Die Bibel sagt nicht viel dazu, aber ich persönlich glaube, wenn Kinder in einem Alter sind, wo sie noch nicht fähig sind, das Evangelium zu verstehen und fähig sind, eine Glaubensentscheidung zu treffen, ich glaube, die sind gerettet. Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und wir segnen Kinder, wir bringen sie zu Gott, wie wir es bei der Amy vor ein paar Wochen getan haben. Und wir beten für sie und wir weihen sie Gott. Aber Taufe drückt was anderes aus. Es ist ein Symbol für unsere Neugeburt. Also Leute, wir planen eine Taufe. Wir planen das, wenn das Wetter passt, am ersten Sonntag im Juni. Haben uns gedacht, da haben wir eh den Sonntag, wo wir immer gemeinsam Mittagessen, erste Sonntag im Monat, machen wir irgendwo ein Picknick oder wir grillen an einem See. Und die sich taufen lassen wollen, es gibt ein paar, die sich taufen lassen wollen, Daniel, Richie, Silvia, wer sich taufen lassen will.
Können wir wissen, dass wenn man jetzt bei einer anderen Gemeinde war, bei Baptisten ist getauft, kann man dann nicht nochmal wieder taufen?
Es langt, wenn du dich einmal taufst. Du bist auch nur einmal wiedergeboren. Das ist okay. Das gilt. Also wenn du noch nicht getauft wurdest, nachdem du deine Glaubensentscheidung für Jesus getroffen hast, dann solltest du es tun. Nicht, weil ich sage. Und wir üben auch keinen Druck aus. Kein Problem, ich möchte dich einladen. Aber einfach zu studieren, was Gottes Wort sagt. Und lass dich von Gott überzeugen. Und dann tu das, was er dir sagt. Und uns alle möchte ich ermutigen, heute unseren Marschbefehl ganz neu ernst zu nehmen. Bete vor offene Türen. Gute Nachricht weiter zu sagen diese Woche. Und dann erzähl die frohe Botschaft weiter. Wo immer sich eine Tür auftut. Wo immer ihr hinkommt. Nehmt euch das konkret vor für diese Woche. Vielleicht legt euch Gott einen konkreten Menschen aufs Herz. Und wenn wir nur offene Augen haben, Gott ist immer treu, uns Türen zu öffnen, Möglichkeiten zu geben, dass wir es weiter sagen dürfen. Wir haben so eine gute, wunderbare Botschaft. Wir dürfen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist wunderbar, Vergebung zu erfahren. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort so wahr ist und so klar ist und dass es Leben ist. Und Jesus hat gesagt, deine Wahrheit wird uns frei machen. Und ich danke dir für die wunderbare Botschaft, die du uns anvertraut hast. Und ich danke dir für diese wunderbare Erfahrung, stärkende Erfahrung der Taufe. Und Gott, wir wollen dir Danke sagen für dieses Markus-Evangelium. Es war eine tolle Zeit. Wir haben von dir gelernt, Herr. Wir konnten dich wieder so echt direkt sehen, das, was du gelehrt hast, was du getan hast. Und es ist wunderbar, Herr. Wir lieben dich, Jesus, und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Und wir wollen uns dir neu hingeben, heute Morgen. Leb du durch uns und gebrauch uns, Herr. Wir wollen wie Jesaja sagen, hier bin ich, sende mich. Oder was Jeremia? Egal, Herr. Ich bin nicht ausgeschlafen. Herr, nimm uns, sende uns, gebrauche uns. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.